Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Berlinale, Buchhandlungspreis, die Deutsche Nationalbibliothek. Die Liste der Anlässe, mit denen Kulturstaatsminister Wolfram Weimar für Debatten sorgt, wird immer länger. Jetzt kommt ein neuer Punkt dazu. Dieses Mal geht es um den Hauptstadtkulturfonds und ein zurückgewiesenes Projekt. Was da los ist, klären wir gleich in Fazit. Ein anderer Preis wurde heute aber in Berlin verliehen, der Heinrich-Mann-Preis. Für die Jury hat Eva Menasse Folgendes über die Preisträgerin gesagt.
Mit ihrer Genauigkeit und Menschenfreundlichkeit gibt Mithu Sanyal ein nachdrückliches Beispiel, wie man angesichts von zunehmend medialer Unversöhnlichkeit und gesellschaftlicher Spaltung den Glauben an einen zivilisierten Diskurs aufrechterhält.
Und genau dafür wurde die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal heute Abend ausgezeichnet. Wir schauen außerdem nach Salzburg zu den Osterfestspielen mit den Berliner Philharmonikern und Regisseur Kirill Serebrennikov. Und reiten komödiantisch auf einer Backlash-Welle durch die Münchner Kammerspiele. Die Kulturministerinnen und Minister und die Kultursenatorinnen und Senatoren von Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Saarland haben heute Nachmittag eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin bekräftigen sie einen Beschluss der Kulturministerkonferenz aus dem Jahr 2019, in dem alle Länder die Freiheit der Kultur als ein Gradmesser gesellschaftlicher und demokratischer Freiheit auszeichnen. Gleichzeitig bekennen sie sich darin dazu, diese Freiheit zu schützen und zu einem Maßstab ihrer Kulturpolitik zu machen. In der heutigen Erklärung empfehlen sie in Bezug auf Förderentscheidungen, transparenten künstlerischen Qualitätskriterien zu folgen und stellen dabei auch heraus, dass eine Überprüfung einzelner Juryentscheidungen durch den Verfassungsschutz kein geeignetes Mittel der Kunstförderung sei. Ja, und damit reagieren sie auf den Ausschluss von 3 Buchhandlungen vom Deutschen Buchhandlungspreis. Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimar hat diese Streichung von der Liste der Auszuzeichnenden mit Informationen des Verfassungsschutzes begründet, ohne diese Information vorzulegen. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Wir haben viel darüber diskutiert. Und jetzt gibt es einen neuen Vorwurf der politischen Einmischung. Es geht um den Hauptstadtkulturfonds. Hier wurde ein Projekt von der Förderliste gestrichen. Und darüber habe ich mit Sarah Theurer gesprochen. Sie ist seit einem Jahr Teil der Jury des Hauptstadtkulturfonds. Hallo, Frau Theurer.
Hallo.
Der HKF ist ein Fonds, der einzelne kulturelle Projekte und Veranstaltungen aus nahezu allen künstlerischen Sparten fördert. Wie funktioniert denn die Auswahl der Projekte und Veranstaltungen beim HKF?
Also der Hauptstadtkulturfonds fördert Projekte, die für Berlin bedeutsam sind, aber auch internationale Ausstrahlung haben und künstlerisch innovativ sind. Kulturschaffende in Berlin können sich 2-mal jährlich bewerben oder ihre Anträge einreichen und die werden dann von einer 7-köpfigen Jury mit Vertreterinnen eben aus den Sparten Film, Literatur, Tanz, Musik, Medien und bildende Kunst bewertet, dann einem gemeinsamen Ausschuss vorgelegt als Empfehlung. Genau, also dieser gemeinsame Ausschuss, der besteht eben aus 2 Vertretern des Bundes und des Landes Berlin und die treffen dann eben auf Basis dieser Juryempfehlungen die Förderentscheidung.
Ja, und unter diesen ausgewählten Projekten der Jury war auch eines der Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Miriam Reiner. Ihr war aufgefallen, dass viele Werke wichtiger palästinensischer Autorinnen und Autoren aus dem 20. Jahrhundert nie ins Deutsche übersetzt worden sind. Und das wollte sie in einer Art Workshop ändern. Mit 30.000 Euro sollte sie damit vom Hauptstadtkulturfonds unterstützt werden. Was hat sie denn als Jury von diesem Konzept überzeugt?
Ja, also das Projekt, mit dem sich die Literaturwissenschaftlerin Miriam Reiner beworben hat, ist eben diese Übersetzungswerkstatt, wie Sie gerade angesprochen hatten, in der Übersetzen als eine soziale, interpretative Praxis verstanden wird. Und hier sollten in 4 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Übersetzerinnen, Zeitzeuginnen, Menschen mit biografischen Bezügen und Literaturinteressenten gemeinsam Texte palästinensischer Autorinnen wie zum Beispiel Samira Assam übersetzt werden. Und dies schien uns eine innovative künstlerische Herangehensweise wohl an das Übersetzen als auch an die Literatur. Und die Texte gehören natürlich auch in gewisser Weise zur Berliner Kulturlandschaft. Die sind bereits verlegt worden, teilweise in Deutschland. Und Deutschland beherbergt ja auch die größte palästinensische Diaspora in Europa. Auch in Berlin gab es ja aktuell sehr intensive Debatten um Palästina. Und insofern haben wir dieses Projekt als einen Ort der möglichen Auseinandersetzung jenseits polarisierender Positionen auch verstanden und als solches eben auch für förderwürdig empfunden.
Kommen wir jetzt zum Vorwurf. In einem Statement der Jury des Hauptstadtkulturfonds wird von einem Eingriff in die Juryarbeit gesprochen. Auch von Einschüchterung ist die Rede. Wo genau ist dieser Eingriff passiert?
Ja, also dieses Projekt, der Literaturübersetzungsworkshop, wurde eben zurückgestellt. Und das ist eben ein Vorfall, den wir so als Jurymitglieder noch nicht kannten. Es wurde also nicht abgelehnt, sondern einfach nur zurückgestellt. Und wir haben hier über die Beweggründe und auch über die Kriterien, die zu dieser Entscheidung geführt haben, ja noch keine Antwort erhalten vom gemeinsamen Ausschuss bisher.
Eine Sprecherin von Wolfram Weimer hat gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass es sich bei der Auswahl der Projekte durch die Jury nur um Empfehlungen handle. Sie seien für den gemeinsamen Ausschuss nicht bindend. Gab es denn so eine Zurückstellung schon mal in der Geschichte des Hauptstadtkulturfonds?
Nee, das ist tatsächlich so, dass das neu zu sein scheint. Diese Einflussnahme ist uns so aus der Vergangenheit nicht bekannt.
Jetzt haben Sie versucht, das Ganze noch irgendwie zu retten. Rainer sollte daraufhin Ihr Konzept anpassen, hat aber stattdessen die Bewerbung zurückgezogen. Frau Theurer, Sie sind ja selbst Kuratorin und Autorin. Können Sie Ihre Entscheidung nachvollziehen?
Ja, absolut. Also uns ist natürlich jetzt nicht bekannt, warum oder mit welchem Ziel der gemeinsame Ausschuss das Projekt zurückgestellt hat. Insofern kann man jetzt auch nur politische Erwartungen antizipieren in der Nacharbeit oder den möglichen Nachbesserungen an diesem Projektkonzept. Ich denke, dass Formen wie zum Beispiel ein Awareness-Konzept zu erarbeiten, in dem ein bestimmter Verhaltenskodex formuliert wird oder geschulte Ansprechpersonen vor Ort Beschwerden oder Interventionen managen könnten, natürlich eine Erweiterung des Konzepts sind und auch mit zusätzlichen Kosten einhergehen, die so in dem Projekt nicht vorgesehen waren und nicht mir eben jetzt nur vorstellen, dass dann letztendlich auch zum Rückzug des Antrags geführt hat, weil es einfach nicht umsetzbar war unter den gegebenen Bedingungen und unter den unklaren Bedingungen vor allen Dingen auch.
In dem Statement der Jury des Hauptstadtkulturfonds wird ja eben auch von Einschüchterung gesprochen. Sie sehen jetzt diese Einschüchterung vor allem darin, dass das Projekt einfach mal ohne Begründung zurückgestellt wurde?
Ganz genau. Also ich glaube, die Intransparenz dieser Entscheidung ist ein ganz schwerwiegender Faktor hier. Es handelt sich ja auch um öffentliche Gelder, die in der Kulturförderung vergeben werden. Und da müssen wir natürlich eigentlich auch mit transparenten Kriterien arbeiten. Und wenn es nicht eindeutig ist für die Kulturschaffenden, unter welchen Bedingungen sie eben Arbeit schaffen können oder auch nicht, dann schaffen wir damit sozusagen einen Präzedenzfall eigentlich, der die Kunstfreiheit und die Gleichbehandlung auch unterwandert.
Welche Folgen hätte das denn?
Also wir als Jury des Hauptstadtkulturfonds befürchten, dass unabhängige Jurys eben faktisch eigentlich funktionslos werden, auch ohne dass sie formell abgeschafft werden müssen. Und natürlich wird das öffentliche Vertrauen in die Kulturförderung beschädigt. Je mehr wir sozusagen politische Erwartungen antizipieren in der Konzeption von künstlerischen Projekten, bewegen wir uns natürlich auch in die Richtung von Selbstzensur.
Das sagt Sarah Theurer. Die Autorin und Kuratorin ist seit einem Jahr Teil der Jury des Hauptstadtkulturfonds. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Münchner Theaterautorin und Schauspielerin Nora Abdel-Maksud greift in ihren komödiantischen Stücken oft Themen wie soziale Unterschiede, Identität oder die großen Sinnfragen des Lebens auf. Meistens mit viel Leichtigkeit und Witz. Wokey Wokey heißt ihr neuestes Stück. Darin katapultiert sie ein Filmteam mitten in die Debatten unserer Zeit.
Ich bin ja 66er Jahrgang. Ich weiß nicht, ist das ein Generationenkonflikt, dass da jetzt immer so viel diskutiert wird über diese Begrifflichkeiten, dieses ganze LGBT.
Ich arbeite als Frau in der Filmbranche. Natürlich finde ich Antidiskriminierungsarbeit wichtig. Natürlich unterstütze ich das.
LGBTG. Nee. LGB.
Aber hier ging etwas Gutes zu weit. Die Leute am Set waren transformationsmüde. Die wollten nicht jeden Tag ein neues Wort lernen.
Adladladlal. Zunge verknotet. Kannst rausschneiden.
Das spaltet doch.
Das spaltet und polarisiert.
Sagt ihr doch auch mal was dazu.
Ja, so klingt Wokey Wokey, Nora Abdel-Maksuds neues Stück, das heute in den Münchner Kammerspielen Premiere hatte. Unser Kritiker Christoph Leibold war dabei und ist jetzt zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Wokey Wokey, der Titel, spielt natürlich auf den Begriff der Wokeness an. Eigentlich hat der ursprünglich mal ein geschärftes Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten und Diskriminierung bezeichnet. Mittlerweile ist er natürlich mehr zu einem Kampfbegriff geworden. Wo wurden denn da heute Abend die Linien gezogen?
Ja, vielleicht nicht ganz da so oder so, wie man sie vielleicht vermuten würde. Nämlich einerseits zwischen denen, die Wokeness gerne, das wird im Stück auch mal so benannt, von einer Figur als Tugendterror bezeichnen, die jeden Hinweis darauf zu hinterfragen, hey, ist das so richtig, wie wir mit Minderheiten umgehen, auch sprachlich, dann gleich so als Sprechverbot brandmarken. Und auf der anderen Seite eben die Verfechter der Wokeness, die, wie es manche dann empfinden, dann auch übertreiben, weil sie vielleicht hypersensibel und dann auch sehr aggressiv sind. Genau diese Grenzziehung, die geht Nora Magdill absolut nicht mit, zumindest nicht in dem Sinne. Also der Clou des Abends ist so ein bisschen eben nicht zu sagen, da sind zwei Seiten, die sind polarisiert und die schaukeln sich gegenseitig hoch und beide sind irgendwie schuld, sondern das Stück sagt eher, ja wieso sind so viele Leute auch aus der Mitte der Gesellschaft, egal ob sie jetzt progressiv sind oder konservativ, dann doch so angegriffen von dieser Wokeness und schlagen sich letztendlich auf die Seite des rechten Narrativs und kloppen ein auf die Minderheiten, obwohl sie sagen, eigentlich bin ich für Minderheiten, aber hey, das geht mir jetzt doch zu weit, was die fordern. Also da sind wir auch bei diesem Thema, was Sie angesprochen haben, bei Nora Abdelmaksud, soziale Ungerechtigkeit, weil dieses Eindreschen auf den vermeintlichen gemeinsamen Gegner, die Wokeness, ist eben auch ein Treten nach unten auf Minderheiten, auf sozial Schwächere.
Wir haben es gerade in diesem kurzen akustischen Eindruck schon gehört. Maksud ist bekannt für ein rasend schnelles Theater. Es ging da wirklich Schlag auf Schlag. In was für eine Geschichte hat sie auch diese Botschaft heute Abend verpackt?
Also Sie haben vollkommen recht, es klingt, wie ich es jetzt erstmal geschildert habe, total diskurslastig, aber das ist eine High-Speed-Komödie, hohe Pointendichte, Pointen von klug bis clever bis absolut klamaukig, rasend komisch, rasant inszeniert, echt eine helle Freude. Es ist eben ein Making-of eines Films, eine Regisseurin namens Gordon will Orwells 1984 neu verfilmen, aber die Vertreter des Überwachungsstaats, also Big Brother, sind bei ihr eben so eine Art Wokeness-Polizei, eben Tugendterroristen, weil Gordon will Geschichten erzählen und sie sagt, das Narrativ, das ist das, dass die Mitte, die Mehrheitsgesellschaft jetzt sehen will, eben Bashing von Wokeness, auch wenn es ein rechtes Narrativ ist und auch wenn man Wokeness kritisiert, schnell Dinge sagt, die Björn Höcke auch so sagen könnte. Und wir sehen eben dieses Making-of, also Filmszenen, Szenen von Dreharbeiten, auf denen auch gestritten und debattiert wird. Dazwischen die Beteiligten wie so Talking Heads in der Doku, die das kommentieren, aus ihrer Erinnerung berichten, wobei die Erinnerungen stark auseinandergehen, wie das immer so ist. Und anders als in der gewöhnlichen Doku springen natürlich Stück und Inszenierung rasant zwischen den Ebenen hin und her. Und zu diesen Beteiligten vielleicht noch kurz, die da reden, gehören neben Gordon zum Beispiel Birgit und Uli, zwei weiße deutsche Schauspieler, Schauspielerinnen, die sich für liberal halten, aber auch so ein bisschen verschnupft sind, weil früher durften sie alles spielen, jetzt wird es plötzlich hinterfragt, wenn Minderheiten fragen, wieso gilt das für uns nicht. Und noch wichtig, auf der Handlungsebene wird dieses Thema, also Konservative und Liberale, die plötzlich so ideologisch doch mit den Rechten fast kuscheln. Das wird auch aufgegriffen, indem Gordon diese Schergen des Big Brother-Systems in seiner Orwell-Verfilmung mit zwei Rechtsextremen besetzt, was dann am Set auch zu Verwerfungen, zu abstrusen Schulterschlüssen aber auch führt und zu diesem ganzen Aberwitz auf die Spitze treibt und befeuert.
Diese ganzen Filmreferenzen, sieht man die denn dann auch auf der Bühne?
Also die Bühne ist kein Filmset, sondern es ist so ein Guckkasten im Format einer CinemaScope-breiten Kinoleinwand. Da finden eben die Filmszenen statt. Und weil es ja ein Making-of ist, treten auch dann eben die Darsteller, wenn sie sozusagen diese Talking-Heads-Funktion haben, in der Doku darin auf. Und dann, wir haben das vorhin in der Zuspielung gehört, dann schnipsen die so. Und jede, wenn er was sagen will, schnipst er. Und dann geht ein Spotlight auf ihn und von dem anderen weg. Und die fallen sich ins Wort. Und das geht ganz schnell hin und her. Und lustig ist auch, in diesem Kinorahmen sieht man die eigentlich nur so Oberschenkel oder Hüft aufwärts. Das hat dann ein bisschen was von Kasperltheaterpuppen, aber so ein böses Kasperltheater mit anarchischem Witz, nicht Kinderkasperltheater. Die kippen dann auch manchmal seitlich einfach weg, verschwinden unterm Rand des Bildausschnitts. Und es geht auch eben darum, so diese Absurdität vorzuführen, in diesem ganzen Überdrehten, wie Wokeness für den ganzen Niedergang verantwortlich gemacht wird. Und im Endeffekt ist das ja eine Nebelkerzendebatte, die ablenkt von Drängenderem, eben von sozialer Gerechtigkeit. Stattdessen wird nach unten gedrescht auf Minderheiten, die vermeintlich woke jetzt ihre Rechte einklagen, was eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit sein
Selbstverständlichkeit sein sollte, sehen Sie, ich bin auch zu schnell jetzt gerade, statt eben nach oben zu schauen, wo man sagt, zum Beispiel, das wird auch mal diskutiert, sollte man nicht besser mal über Vermögensteuer diskutieren, statt immer über Wokeness. Ja.
Sie haben sich ans Tempo angepasst sozusagen. Wie ist denn das für das Ensemble, diese verschiedenen Ebenen, dieses Spiel im Spiel? Kommt das Ensemble da gut mit?
Die machen das deutlich besser als ich. Die stolpern nicht über die eigene Zunge. 5 Leute, ich muss die alle nennen, weil alle irre gut. Eva Bay, Stefan Merki, Maren Solti, Johanna Eiwort, Vincent Redetzky. Dieses Tempo und dann noch dieses Timing hinzubekommen, das kann man echt nur bewundern. Jetzt, wo ich alle mal namentlich erwähnt habe, greife ich eine raus. Johanna Eiwort als Regisseurin Gordon, die so eine goldblonde Farrah Fawcett-Mähne hat. Wer sich an die Frau noch erinnert, so aus Drei Engel für Charlie. Die switcht zwischen schnoddrig abgebrüht. Ich weiß, wie es läuft. Ich kenne das Business selbstgefällig. War dann wieder am Rande des Nervenzusammenbruchs. Also hinreißend komisch. Und wenn man das oft so schildert, so einen Abend, dann klingt es nur halb so komisch. Aber ich habe Tränen gelacht und mich dabei keineswegs unter Niveau amüsiert.
Das wollte ich auch noch ganz kurz fragen. Stichwort Timing, Komödiantisches. Wurde denn auch viel im Publikum gelacht?
Ja, das wurde absolut abgefeiert und meines Erachtens vollkommen zu Recht. Und es wurde auch viel gelacht, wobei ich war so mit eigenem Lachen beschäftigt und dem zu folgen in der Rasanz, dass ich gar nicht jetzt so auf Publikum geachtet habe. Aber nein, man war da in einem lachenden Kosmos eingepackt.
Also falls Sie mal Ihre Lachmuskeln trainieren wollen, die nächste Vorstellung von Nora Abdelmaksouds Wokey Wokey gibt es in den Münchner Kammerspielen am Mittwoch, den 1. und am Mittwoch, den 8. April. Vielen Dank an Christoph Leibold für das Gespräch.
Es trainiert auch die Hirnzellen, muss ich sagen, nicht nur die Lachmuskeln. Gern geschehen.
Jedes Jahr am 27. März, dem Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann, wird der nach ihm benannte Preis für Essayistik verliehen. Seit 1953 zeichnet die Akademie der Künste damit Werke mit gesellschaftlichem Charakter aus. Dieses Jahr ging der mit 10.000 Euro dotierte Heinrich-Mann-Preis an die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin Mitu Sanyal. Und mein Kollege Johannes Kulms war für Fazit bei der Verleihung in Berlin mit dabei. Ein besonderer Abend, auch für die Preisträgerin.
Und dann habe ich auch noch die Jurybegründung gelesen und ich kann nur sagen, ich habe mich noch nie von einer Preisbegründung so sehr gesehen gefühlt.
Sagt Mitu Sanyal gleich zu Beginn ihrer Dankesrede.
Genau das ist ja das, worum es mir in meiner Arbeit geht. Ne? Also nicht schreiben, um zu zeigen, ich bin aber total klug und das weiß ich auch noch, das kann ja jeder nachgoogeln, sondern um einen Denkraum zu eröffnen, indem wir mit einem warmen Blick auf die Verstrickungen der menschlichen Geschicke schauen können.
Identitätspolitik, Feminismus, Kolonialismus, Rassismus und kriegerische Konflikte. Die Schriftstellerin und Journalistin hat sich in den vergangenen Jahren zu vielen komplexen, wie politisch hoch aufgeladenen Themen geäußert. Betont auch Eva Menasse, die die Laudatio hält, auf die diesjährige Trägerin des Heinrich-Mann-Preises.
Sie verbindet immer die Sorgfalt einer Wissenschaftlerin mit jenem Mut zur Einordnung, wie ihn nur intrinsisch politische Menschen haben. Als drittes kommt die lebhafte und originelle Sprache der Schriftstellerin hinzu.
Sanyals Werk zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie ihre ganz persönlichen Erfahrungen immer wieder einbringe, sagt Menasse, und verweist auf die Biografie der 1971 in Düsseldorf geborenen und dort aufgewachsenen Tochter einer polnischstämmigen Sekretärin und eines indischen Ingenieurs. Sanyal sei ständig vor allem mit einer Frage konfrontiert gewesen. Wo kommst du her? In ihrer Jugend hätten ihr die Gemälde des französischen Malers Paul Gauguin gezeigt, dass auch Frauen mit einer annähernd ähnlichen Hautfarbe als anziehend dargestellt wurden. Das habe Sanyal in einem Essay geschrieben.
Dem Satz mit dem endlich einmal anziehenden Frauen jener anderen Hautfarbe folgt daher direkt dieser hier, Zitat, und es wäre sehr schön gewesen, wenn Gauguin seine minderjährigen Modelle nicht mit Syphilis angesteckt und geschwängert hätte.
Mitu Sanyal sei eine Intellektuelle, die auch den Streit mit den Scharfmachern in den eigenen Reihen nicht scheue, betont Menasse. Doch ihr gehe es nicht darum, ihre Leser und Hörerschaft moralisch in die Knie zu zwingen, sondern sie durch Argumente zu überzeugen.
Vor allem ist sie niemand, der je versucht hätte, andere vom Diskurs auszuschließen, wie man es sich fast überall in letzter Zeit so destruktiv angewöhnt hat. Keineswegs nur auf den entfesselten digitalen Plattformen, auch in den Redaktionen der guten alten Zeitungen.
Nach der von Friedrich Merz losgetretenen Stadtbilddiskussion im vergangenen Herbst warnte Sanyal davor, Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte gegeneinander auszuspielen. Doch an diesem Abend nimmt Sanyal bei der Preisverleihung keinen Bezug zu den jüngsten Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers in dieser Woche, die aus Sicht von Kritikern an die Stadtbilddiskussion anknüpfen. Auch die derzeitige Debatte zum Schutz vor sexueller Gewalt kommentiert Sanyal in ihrer Dankesrede nicht weiter. Genauso wie den weltweiten Vormarsch des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Stattdessen konzentriert sich Sanyal vor allem auf die Situation im Gazastreifen und den Krieg in der Ukraine.
Und ich würde sogar so weit gehen, dass die Vereinfachung von Konflikten auf Gut und Böse, wie die anderen Lichtfinsternis, der eigentliche Kern des Problems ist.
Pazifistische Schriftsteller in Deutschland hätten es gerade sehr schwer und verstummten zunehmend, sagt sie. Nicht so Mito Sanyal, die Heinrich Mann hier als starken geistigen Partner sieht.
Unser Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD, die Heinrich Mann ja damals noch zur Vereinten Volksfront eingeladen hatte, sagt jetzt heute Sätze wie, also nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem. Entschuldigung, wir haben uns 80 Jahre lang nur zurückgehalten und wir wollen jetzt in die Zeit davor, das kann er nicht gemeint haben. Aber was hat er dann gemeint?
90% der Opfer in Kriegen seien heute Personen aus der Zivilbevölkerung. Doch gerade mit Blick auf den Gazastreifen werde dies viel zu wenig gesehen in Deutschland. Und Demonstrationen, die darauf aufmerksam machen wollten, würden schnell vorverurteilt. Sanyal erinnert sich an einen kalten Abend vor 2 Jahren in ihrer Heimatstadt Düsseldorf, als sie gemeinsam mit einer Freundin an einer Straßenbahnhaltestelle wartete.
Und frag halt meine Freundin so, warum arbeiten unsere Politiker nicht Tag und Nacht für einen Waffenstillstand? Und meine Freundin guckt mich völlig entsetzt an und sagt, willst du die Ukraine etwa Putin zum Fraß vorwerfen? Und in dem Moment kam in ihre Bahn und ich blieb fassungslos zurück. Und sie übrigens auch.
Erschreckend seien nicht die Angriffe von rechts, so Sanyal, sondern die Uneinigkeit der Linken und des demokratischen Spektrums, die einhergehe mit Verdächtigungen aus den eigenen Reihen. In seiner Eröffnungsrede hatte An Lin Go, der Vizepräsident der Akademie der Künste, Bundeskulturstaatsminister Wolfram Weimar scharf angegriffen, ohne diesen beim Namen zu nennen. Die künstlerische, aber auch die demokratische Freiheit seien in Gefahr.
Dass Sanyals Arbeiten Widerspruch hervorrufen, ist daher kein Nebeneffekt. Es ist Teil ihrer Qualität. Sie hält einen Raum offen, in dem Denken in Bewegung bleibt.
Johannes Kulms über die Verleihung des diesjährigen Heinrich-Mann-Preises. Ausgezeichnet wurde damit heute Abend in Berlin die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin Mito Sanyal.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Kicken auf dem Bolzplatz und die Martinsumzüge im Rheinland zählen nun zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Das teilten die Kulturministerkonferenz, Kulturstaatsminister Weimar und die deutsche UNESCO-Kommission mit. Das entsprechende bundesweite Verzeichnis ist um 5 Traditionen erweitert worden. Neu hinzugekommen sind auch die Schaustellerkultur auf Volksfesten, die traditionelle kleine Küstenfischerei an der Ostsee und den Boddengewässern sowie die handwerkliche Herstellung von Herrenkleidung. Der Freispruch des Satirikers El Hotzo vom Vorwurf der Billigung von Straftaten ist bestätigt worden. Das Berliner Kammergericht verwarf damit heute die Revision der Staatsanwaltschaft. El Hotzo, der bürgerlich Sebastian Hotz heißt, war bereits im vergangenen Juli in erster Instanz freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Hotz vorgeworfen, das versuchte Attentat auf den damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Trump im Juli 2024 auf der Plattform X in mehreren Beiträgen gebilligt zu haben. Der Satiriker postete nach dem Attentat sinngemäß, was der letzte Bus und Trump gemeinsam hätten. Er gab sich selbst die Antwort, leider knapp verpasst. Der Trump-kritische Comedian Bill Maher bekommt den renommierten Mark Twain-Preis für amerikanischen Humor, trotz einer Intervention des Weißen Hauses. Dieses hatte Berichte über den Preis für Maher zunächst als Fake News bezeichnet. Aber nun wird der Komiker doch ausgezeichnet, wie das Trump-Kennedy Center, das den Preis vergibt, laut Nachrichtenmagazin Der Spiegel mitteilte. Der 70-Jährige moderiert beim Sender HBO seit mehr als 2 Jahrzehnten die Sendung Real Time with Bill Maher. Das Trump-Kennedy-Center erklärte, Bill Maher präge den amerikanischen Diskurs mit einem politisch unkorrekten Witz nach dem anderen. Zwar hatte das Weiße Haus die Preisverleihung an Maher zuerst dementiert, aber ein Regierungsbeamter sagte nun der Nachrichtenagentur AP, die Situation habe sich nach weiteren Gesprächen geändert. Die Oscarverleihung wird ab 2029 nicht mehr in Hollywood stattfinden, Wie die US-Filmakademie mitteilte, wird die Gala dann in den Peacock-Konzertsaal im Zentrum von Los Angeles umziehen. Seit mehr als 2 Jahrzehnten findet die Verleihung der Academy Awards überwiegend im Dolby Theater statt. Der neue Saal bietet aber mehr Platz. 7.000 statt 3.400 Menschen können die Oscarshow dann live verfolgen. Mit dem Streifen Ein Nobody gegen Putin gewann Pavel Talankin in diesem Monat den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Jetzt ist der russische Filmemacher in seiner Heimat als ausländischer Agent eingestuft worden. Talankins Name erschien heute auf einer entsprechenden Liste des Justizministeriums in Moskau. Gestern hatte ein russisches Gericht den Film verboten. Der ehemalige Lehrer Talankin hatte den Oscar gemeinsam mit dem US-Regisseur David Borenstein gewonnen. In Ein Nobody gegen Putin geht es um Propaganda in einer russischen Provinzschule nach dem 24. Februar 2022, dem Tag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Personen, die als ausländische Agenten eingestuft sind, so wie jetzt Pavel Talankin, unterliegen in Russland strengen bürokratischen Auflagen sowie Einschränkungen ihrer Einkünfte. Veröffentlichungen und Social-Media-Posts müssen sie mit dem Vermerk »ausländischer Agent« kennzeichnen. Talankin lebt wegen drohender Verhaftung im Exil.
Es ist ein ganz schönes Ding für die Osterfestspiele in Salzburg. Nachdem die Berliner Philharmoniker mit Dirigent Simon Rattle vor 13 Jahren zu den Osterfestspielen nach Baden-Baden abgewandert sind, sind die Berliner jetzt wieder zurück an der Salzach mit Dirigent Kirill Petrenko und auch mit dem Programm Richard Wagners Ring in einer neuen Inszenierung von Regisseur Kirill Serebrennikov schließt sich ein Kreis. Heute Abend gab es die Premiere von Das Rheingold und unsere Kritikerin Franziska Stürz war in Salzburg dabei. Guten Abend.
Hallo aus Salzburg.
Was für einen Kreis wollen die Berliner mit diesem Ring schließen?
Ja, nun, 1967 hat Herbert Karajan diese Osterfestspiele gegründet und da war das Residenzorchester, das waren die Berliner Philharmoniker und sie haben über viele, viele Jahre dieses Festival geprägt, entwickelt, wirklich zu Sternstunden auch unter anderen Dirigenten gebracht. Ja, und bis 2012 waren sie hier und dann kam auch natürlich eine andere Ära unter Thielemann mit der Sächsischen Staatsbergkapelle Dresden. Jetzt gab es zwischendrin andere große Orchester, die hier auch aufgetreten sind, aber sie kehren eben jetzt zurück hier an diese Stätte, wo dieses Festival mit ihnen gegründet wurde und das ist schon was Besonderes und eben unter Kirill Petrenko.
Und dieses Wiedersehen, dieses Wiederaufeinandertreffen mit dem Publikum, wie klang das heute Abend?
Ja, das klang im wahrsten Sinne des Wortes frisch und munter und voller Energie. Also ein so energetisches Rheingold habe ich schon lange nicht gehört. Das war ein ganz besonderer musikalischer Abend. Das Orchester hat wirklich gezaubert hier in Salzburg. Also da ist keine Ermüdung oder Altersschwäche in irgendeiner Weise zu spüren, sondern im Gegenteil. Ein ganz, ganz ja, freudiges Wiederhören, würde ich sagen, war das.
Regisseur Kirill Serebrennikov hat schon lange davon geträumt, den Ring in Salzburg zu inszenieren. Was war denn jetzt sein Ansatz?
Er hat einen sehr globalen Ansatz, einen weltumspannenden. Man merkt, dass er sich mit dem Werk schon lange beschäftigt hat und sich ja mächtig ins Zeug gelegt hat, auch da die ganze Welt mitzunehmen in diese Produktion. Er ist für Dreharbeiten für seine Videos nach Island gereist. Er lässt es in Afrika beginnen, hat dafür auch Statisterie angeheuert, die eben ja auch ethnisch dazu passt. Es ist voller Verweise auf Afrika, dieses Rheingold, die Götter sind sowas wie Beduinen, aber man sieht die ganze Zeit als Video die Aufnahmen eben von dem Alberich, dem Nibelungen, der sich dieses Rheingold klaut und das erinnert eigentlich mich eher an der Herr der Ringe, den großen epischen Film und einen Ork. Also da ist wirklich auch viel Schminke dabei. Es sind so Figuren, die so ein bisschen an Filme erinnern, die man auch schon kennt. Also er nimmt irgendwie sowohl die ganze Filmgeschichte mit der Serebrennikov als auch dann Bühnengeschichte. Generell fand ich das also auch sehr heiter, habe ich ja schon gesagt, musikalisch, aber auch szenisch sieht er die ganze Sache auch ein bisschen komisch. Also gerade der Loge erscheint eben auch so wie so ein Derwisch mit einem bunten Wagen Und dann, abgesehen davon, dubelt Serebrennikow auch noch einige Figuren durch stumme Darsteller. Also es ist mächtig Gewirbel und Gewusel auf dieser großen Bühne der Felsenreitschule.
Also er hat groß aufgefahren, viele Bilder, Ästhetiken genutzt, die eben beispielsweise auch aus der Filmgeschichte bekannt sind. War das vielleicht dann auch ein bisschen zu wenig Neues, was da auf der Bühne passiert ist?
Ja, insgesamt ist es schon ein sehr, sehr neuer Look. Also gerade dieser Afrika-Look ist sehr originell, finde ich. Aber er hat eben auch was Komisches und das ist sehr eigentümlich. Und letztendlich kommt es mir noch so ein bisschen fahrig vor, weil er eben sich auch immer wieder dann diese Videos benutzt und dann wieder die Tanzgruppe und damit der Fokus nicht so stark auf den Hauptfiguren liegt. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob dieses Konzept dann auch in den späteren Folgen so weitergeführt werden kann und dann richtig greift. Im Moment kam es mir eben eher etwas seltsam komisch auch vor.
Ja, dann schauen wir doch jetzt mal auf eine dieser Hauptfiguren, auf den Göttervater Wotan. Bariton Christian Gehör hat damit mit dieser Rolle heute ein Debüt gegeben. Wie hat er sich denn geschlagen?
Also fantastisch, großartige Diktion, wie dieser ehemalige Leadsänger jetzt zum großen Wagner-Sänger mutiert ist, ist sensationell. Er war in jeder Sekunde präsent und wir können ihn hier gerne hören, wie er ja alle aufruft, jetzt am Schluss nach Walhall in die Götterburg einzuziehen. Das war Christian Gerhaher eben mit dem großen Schlussgesang des Wotan, ja, wie die ganzen Götter jetzt dann in diese Burg einziehen, wobei das auch nur ein Regenbogen in der Luft in dieser Produktion ist. Man muss aber auch sagen, dass Wotan jetzt gar nicht so viel singt in diesem Rheingold. Die zwei anderen Männer, die viel präsenter sind, sind natürlich Alberich, hier verkörpert von Leigh Melrose, der so ein bisschen an einen Ork aus Herr der Ringe in seiner Maske erinnert, unglaublich präsent und stark spielt. Und Brandon Ryan als Loge, der so wie so ein Derwisch ist, ein bunter Magier mit einem Wagen und auch mit einem stummen Assistenten, der auch großartig spielt. Also da ist viel geboten von der Aktion, von der Regie und auch für das ganze Auge auf dieser großen Felsenreitschulenbühne. Insofern ist es ein erstaunlicherweise unterhaltsames Rheingold.
Die nächsten Vorstellungen von Das Rheingold mit den Berliner Philharmonikern und Dirigent Kirill Petrenko in der Regie von Kirill Serebrennikow, die finden dann am 1. und am 6. April statt. Danke nach Salzburg an unsere Kritikerin Franziska Stürz.
Sehr gerne.
What Still Holds, was noch immer gültig ist, so heißt die neue Ausstellung der indischen Künstlerin Shilpa Gupta im Hamburger Bahnhof, dem Berliner Museum für die Kunst in der Gegenwart. Ja, und was ist in unserer Gegenwart noch immer gültig, was es schon war? Diese großen Fragen spielen in die Ausstellung der Künstlerin, die in ihrer Arbeit Installation, Video, Skulptur und Performance miteinander verbindet, hinein. Der Direktor des Hamburger Bahnhofs schreibt über Gupta, ihre Kunst entsteht aus den Rissen einer Welt, die vorgibt, kartiert zu sein. Und wie das in der neuen Schau in Berlin wirkt, die heute für das Publikum eröffnet hat, weiß meine Kollegin Simone Reber.
Die Wahrheit ist gewichtig und zerbrechlich und oftmals wird sie mit Füßen getreten. Für ihre raumgreifende Installation Truth hat die indische Künstlerin Shilpa Gupta die 5 Buchstaben des englischen Wortes als 4 Meter hohe Plastiken aus massivem Beton in den Raum gesetzt. Ein Labyrinth aus Lettern. Das T liegt schon am Boden. Besucherinnen und Besucher können zwischen den Buchstaben hindurchgehen und ihren eigenen Weg zur Wahrheit finden. Man ist nicht außerhalb der Wahrheit, sondern in der Wahrheit, sagt die Künstlerin bei der Berliner Pressekonferenz.
In dieser Zeit, in der die Dinge so bruchstückhaft sind und es so viele kontroverse Stimmen gibt, die durch die Digitalisierung noch verstärkt werden, geht es auch darum, genau hinzuhören.
And it's also about listening.
Was ist Fakt, was ist Lüge, was Propaganda, was subjektive Wahrnehmung und welche Stimmen werden unterdrückt, fragt Shilpa Gupta in ihrer Berliner Schau. Aufgewachsen zu einer Zeit, als die Teilung des Landes in Indien und Pakistan von Spannungen begleitet war, macht sie die Erschütterung der Welt zum Thema ihrer Kunst. Am Eingang hängen zarte Zeichnungen, die aussehen wie die Protokolle eines Seismographen. Die Künstlerin hat Menschen gebeten, die Umrisse ihres Landes zu zeichnen, von Indien zum Beispiel oder Pakistan. Aus der Summe der Zeichnungen, mit Kohlepapier auf ein Blatt übertragen, entstehen federleichte Gespinste, denn alle Vorstellungen der Grenzen weichen minimal voneinander ab. In einer Vitrine gegenüber stehen Apothekerfläschchen. Sie sind ein unscheinbares Denkmal für verfolgte Dichter, erklärt die Kuratorin Uya Soleil.
In Spoken Poem in a Bottle bezieht sich Shilpa Gupta auf Dichter, die wegen ihrer Werke verfolgt wurden. Zuerst flüstert sie das Gedicht in eine Flasche und dreht den Deckel zu, sodass es darin bleibt. Dahinter steht die Idee, diese Gedichte sind weggeschlossen, aber auch aufbewahrt. Es ist also nicht möglich, einen Schriftsteller vom Schreiben abzuhalten.
Aus dem Bewahren und Verschwinden, dem Sichtbar und Hörbar werden lassen, entsteht die Grunddynamik dieser widerständigen Ausstellung, die auch vom Publikum Aktion verlangt. Auf drei Tischen sind Szenen von Verhaftungen als Relief in das Holz eingelassen.
Das Publikum ist eingeladen, ein Blatt Papier zu nehmen und mit einem Stift eine Frottage, eine Art Durchschlag von dem Bild auf dem Tisch herzustellen. Und wenn man mit dem Stift über die Umrisse fährt, verschwindet der Mensch. Insofern entspricht das Bild, das man selbst herstellt, nicht dem Bild auf dem Tisch. Das zeigt auf schöne Weise, wie die Bilder in den Medien nicht immer die Wahrheit darstellen.
The media images that we see might not be always the truth.
Aus einem verdunkelten Raum dringen Widerstandslieder. Die Lautsprecher sind in Mikrofonen versteckt, die von der Decke hängen und sich wie Demonstranten mal auf die Besucher zubewegen, dann wieder zurückweichen. Hamdi Kenge, ein Lied des marxistischen Dichters Faiz Ahmed Faiz, richtet sich gegen die Tyrannei und wurde als Protestsong gegen den pakistanischen Militärdiktator Siaul Haq gesungen. In der Gegenwart entdeckten Studenten den Song wieder für sich. An die offizielle Desinformation erinnern im Raum dahinter ratternde Anzeigentafeln, wie man sie vom Flughafen kennt. Darauf erscheinen private Botschaften, die vom nüchternen Klappmechanismus immer wieder verfälscht werden. Ohne kundige Führung wirken die Werke in dieser Ausstellung allerdings schwer zu fassen und verschlossen. Die Wahrheit ist vielgestaltig und fluide.
Natürlich ist ihr Werk sehr zeitgenössisch. Es bezieht sich auf den Moment, den wir gerade erleben. Wir befinden uns in einer Zeit nach der Wahrheit.
Die Kunst von Shilpa Gupta ist doppelbödig. Sie lebt vom Zweifel an jeder Eindeutigkeit. What still holds, was bleibt, sind die Stimmen, die verstummen sollten, die Konturen der Menschen, die verschwinden sollten. Und von Truth, der Wahrheit, stehen immerhin noch vier Buchstaben.
Simone Reber über die Ausstellung What Still Holds von Shilpa Gupta im Hamburger Bahnhof in Berlin. Die Schau läuft noch bis zum 3. Januar 2027. Wir versuchen es mit der Kulturpresseschau und meinem Kollegen Florian Werner.
2,3 Promille, 20 Jahre lang. Die hatte der Protagonist von Christoph Peters neuem Roman Entzug Intus. Die Figur ist schwerer Alkoholiker, war seit dem 17. Lebensjahr nicht mehr nüchtern, begibt sich mit Ende 30 schließlich in den titelgebenden Entzug. Bernhard Heckler weiß in der Süddeutschen Zeitung von einem atemberaubenden Roman zu berichten, der einen autobiografischen Hintergrund zumindest erahnen lasse. Wenn man als Schriftsteller eine Sprache für eine Krankheit, ein Leiden finden will, das einen selbst existenziell bedroht hat, schreibt er, dann gibt es immer auch die Gefahr einer Blindheit für die Würde des Vergangenen selbst. Auch die Gefahr von Selbstmitleid und Pathos. Christoph Peters gelingt es, all diesen Gefahren zu entgehen. Mitfühlend, immer wieder auch lustig, nähere sich der Autor dem Suchtkranken, der irgendwann vor der Frage steht, trinken oder Leben. Der Erzähler entscheidet sich für das Leben. Und Heckler resümiert, für dieses Buch hat sich das Weiterleben gelohnt. Nach 400 Seiten war man auch als Leser Alkoholiker und man hat entzogen. Mehr kann Literatur nicht leisten. Um eine ganz andere Art von Abhängigkeit geht es in dem neuen Roman von Dana van Sofrien. Vermutlich wird kaum ein literarischer Text in diesem Frühjahr so polarisieren wie Toxi Baby, angekündigt als der schlimmste Liebesroman, den man sich vorstellen kann, schreibt Carsten Otte in der Taz. Es geht, der Titel lässt es erahnen, um eine toxische Beziehung zwischen einer Schriftstellerin namens Herzchen Goldberg und ihrem Lover, genannt Toxi. Der Titel und Antiheld wird als paranoid, impulsiv, depressiv, ängstlich beschrieben, so Otte, sei also offenbar ein gutes Beispiel für die Krise der Männlichkeit. Das hält Herzchen nicht davon ab, dem Mann nach jeder Trennung wieder hinterherzulaufen. Neben dem Spiel mit Beziehungsklischees habe der Roman aber auch eine politische Tiefenschicht, schreibt Otte. Es geht um die Shoah, um jüdisches Leben in Deutschland, um Erinnerungskultur und Verdrängung, um postkoloniale Studien und Linksextremismus, aber eben immer wieder auch um die Liebe. Otte schreibt, 3 Jahre lang quält sich das Paar durch eine fragile Beziehung, als die Frau sagt, ich glaube, ich kriege ein Kind. Zu ihrer Überraschung agiert der Mann nach anfänglicher Skepsis äußerst liebevoll. Doch Herzchen hat nur einen üblen Scherz gemacht, verhält sich toxischer als ihr Toxi-Baby. Wir bleiben beim Thema. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denkt Nikolai Ott über die Frage nach, woher der Trend zur Kinderlosigkeit in der westlichen Welt rühre. Schuld daran, so heißt es von rechtspopulistischer Seite öfter, seien emanzipierte Frauen, die lieber ihre Freiheit auskosteten, als Kinder auf die Welt zu bringen. Aber stimmt das denn? Bei der Suche nach Antworten wird Ott in der Literaturgeschichte fündig. Er schreibt, mit Kinderlosigkeit als gesellschaftlichem Ideal hatten paradoxerweise nicht zuerst junge Frauen kokettiert, sondern Vertreter jener männlichen Geisteselite der Weltliteratur, die in ihrem Bildungsroman typischen Entfaltungsdrang und der daraus resultierenden Abneigung gegenüber postnataler Bindung auf Kinder gern verzichten konnten. Man denke an Hans Castorp aus dem Zauberberg, an den großen Gatsby oder die Männerfiguren von Franz Kafka. Sie sind alles Mögliche, aber gewiss keine Väter. Ott schließt, Kinderlosigkeit ist sicher auch Folge weiblicher Befreiung, aber damit in erster Linie Abbild des mittlerweile genderübergreifenden Emanzipationsprojekts der Moderne. Von gesellschaftlicher Isolation über schillernde Ekstasen bis zu durchgetakteten Arbeitstagen, wer Gründe für die Kinderlosigkeit sucht, wird in der Weltliteratur noch heute fündig.
Das war Florian Werner mit der Kultur-Presseschau und das war's für heute. Ein Fazit mit der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlägel und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.